Guten Morgen. Wir sind, wie ihr schon gehört habt, heute bei Teil 2 unserer Serie über das Vaterunser. Und heute geht es um den Namen Gottes und dass der Name Gottes geheiligt werden soll. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber das ist so ein Konzept, was sprachlich irgendwie nicht so ganz in unserem Alltag verankert ist. Und deswegen denke ich, es ist ganz gut, wenn wir uns heute da ein bisschen damit beschäftigen. Und so wie wir es das letzte Mal gemacht haben, würde ich gern anfangen damit, dass wir das Vaterunser gemeinsam beten. Und weil ihr gerade sowieso noch im Gebetsmodus seid, würde ich euch einfach bitten, mit mir aufzustehen und dieses Gebet miteinander zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen uns setzen. Lass mich mit dem Namen Gottes anfangen. Wenn wir verstehen wollen, was Jesus mit dieser Bitte uns in unser Gebetsstammbuch oder hinter unsere Gebetsohren schreiben möchte, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, was der Name für die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat, bedeutet hat. So, wenn wir heute von Namen reden, dann geht es darum, dass man eine Sache benennen kann, dass man die unterscheiden kann, dass man weiß, von dem man redet. Wir kennen das vielleicht von einer Unterhaltung und dann redet jemand von er oder von ihr und dann ist die Frage, um wen geht's denn da eigentlich? Und da ist wichtig, dass man einen Namen dazu hat. Aber das, was Jesus da sagt, da geht's nicht um diese Art von Namen. Die Menschen, die zur Zeit Jesu gelebt haben und die um ihn rum waren, als er ihnen dieses Gebet gelehrt hat, seine Jünger, auch die anderen Leute, die ihm zugehört haben, die kamen aus dem hebräischen Sprachgebiet. Und da ist der Name eben nicht nur eine Bezeichnung, nicht nur eine Unterscheidung von anderen Leuten, die anders heißen, sondern war der Name ganz, ganz, ganz stark verbunden mit dem Wesen einer Person. Und wenn du so in der Bibel liest, dann stellst du fest, dass manche Leute in der Bibel auch einen neuen Namen bekommen haben. Das gibt's heute ganz vereinzelt auch noch. Wenn jemand mit seinem Namen nicht zufrieden ist oder so, dann kann er diesen Namen ändern lassen. Aber typischerweise passiert sowas eigentlich nicht. In der damaligen Zeit, da war es nicht nur am Anfang des Lebens ganz, ganz wichtig. Da erinnern wir uns zum Beispiel an einen Mann, da ist die Frau während der Geburt gestorben und der Mann hat gesagt, ich nenne dieses Kind jetzt Sohn des Unglücks. Und da haben andere gesagt, oh, das ist keine gute Idee, wir nennen den lieber Sohn des Glücks oder Sohn des Segens oder ich weiß nicht genau, wie das dann übersetzt wird. Aber da ging es ganz eindeutig darum, dass die Menschen während der Geburt oder bei dieser Schwangerschaft irgendwas erlebt hatten. Oder wenn du an Kain und Abel denkst, wo jeweils auch dabei steht, dann sagt Eva, ich nenne ihn so, weil das und das passiert ist. So, das war damals ganz, ganz wichtig, dass man diesen Namen nach einer Bedeutung ausgesucht hat. Ich denke, viele von uns machen das auch so. Aber dann kommt eben dazu, dass dieser Name später auch noch manchmal geändert wird. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Abraham hieß am Anfang seines Lebens nicht Abraham, er hieß Abram. Und ich möchte jetzt nicht so sehr darauf eingehen, was das jetzt bedeutet. Das würde die Predigt zu sehr verlängern. Aber Gott hat zu Abraham oder zu Abram damals gesagt, du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern ich nenne dich jetzt Abraham. Und damit sage ich dir, dass du ein Vater vieler Völker werden sollst. Und deine Frau, die bekommt auch einen neuen Namen. Die hat sie nicht so besonders stark verändert. Die war vorher Sarai, nachher war sie Sarah. Und Gott wollte dem Abraham damit was sagen. Oder wir denken an Simon, den Jünger Jesu, wo Jesus gesagt hat, du heißt Simon. Und dein Papa ist der Jona. Aber du bist jetzt nicht mehr Simon. Ich nenne dich jetzt Petrus. Und auch da kannst du ein bisschen drüber nachlesen, was Jesus damit meint und dass es um einen Felsen geht und um eine Beständigkeit. Und das ist was Jesus diesem Petrus zuspricht. Und deswegen, wenn Jesus davon redet, dass der Name Gottes geheiligt wird, dann ist damit nicht nur eine Bezeichnung gemeint, so wie heißt Gott, sondern da ist auch das Wesen Gottes gemeint. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie heißt Gott eigentlich? Ja, wie heißt Jesus? Wie heißt Gott? Manche denken ja, so wie manche Herr Müller heißen oder Herr Schmidt oder so, heißt Jesus Herr Jesus. Aber dieses Herr ist anders gemeint. Ich hoffe, das verstehen wir. Dieses Herr ist, er ist der Herr. Und manche sagen, ja, der Name Gottes ist Jesus. Im Alten Testament stellt sich Gott auch vor mit verschiedenen Namen. Hier habe ich ein paar mitgebracht. Man könnte jetzt zu diesen Namen ganz, ganz viel sagen. Da könnte man ganze Bibelwochen drüber machen. Das, was da in der Mitte steht, da finden wir zwei Namen möchte ich noch nicht mal sagen. Also das obere, El oder Elohim, das ist zunächst mal eigentlich gar kein Name, sondern El heißt einfach Gott oder Eloah. Man findet es in vielen Sprachen, in diesem Sprachgebet, im Arabischen heißt es Allah. Deswegen kann ich auch nicht so ganz verstehen, weshalb manche ein Problem damit haben, dass arabische Christen Gott Allah nennen, weil das nun eben, so wie wir Gott sagen, sagt man im Arabischen eben Allah. Also das kommt aus dieser Wurzel. Und Elohim, wissen manche von euch auch schon, ist die Mehrzahl von El. Und das ist natürlich für eine Religion, in der eine der Säulen dieser Religion ist, es gibt nur einen Gott, schon ein bisschen seltsam, dass Gott sich selber als Elohim, wenn du so willst, als Götter bezeichnet. Und auch da habe ich jetzt nicht die Zeit, drauf einzugehen, aber ich persönlich denke, dass da schon diese Dreieinigkeit aufscheint und dass Gott das schon ganz bewusst so gemacht hat. So, aber zu diesem El oder Elohim, da gibt's dann oft noch irgendwelche Zusätze. Und wir sehen die hier, El Olam, zum Beispiel der ewige Gott. El, Gott, Olam, ewig. So, Gott ist derjenige, der über die Zeiten herrscht, der von aller Ewigkeit war. Oder El Shaddai. So, das sind zwei der ganz, ganz prominenten Namen, die Gott im Alten Testament entweder wie er sich selber nennt oder wie er genannt wird. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und da sehen wir schon ein bisschen was von dem, was ich gerade gesagt habe. Das El ist eigentlich ja kein Name, sondern ist Gott. Aber dann kommt diese Bezeichnung dazu. Gott der Ewige, Gott der Allmächtige. Und hier geht es um den Charakter Gottes, um seine Eigenschaften, um das, was ihn auszeichnet oder was in dieser Situation für mich jetzt gerade an Gott ganz besonders wichtig ist. Oder Yahweh Sabaoth oder wie wir es vielleicht aus den Liedern kennen, der Herr Zebaoth, so der Herr der Heerscharen, derjenige, der im Kampf uns den Sieg gibt, der für uns da ist, war für das Volk Israel ganz, ganz, ganz wichtig. Oder Yahweh Jireh. Manche von uns erinnern sich, das war der Name, den die Hagar, die Magd von Abraham, Gott gegeben hat, als sie die Versorgung Gottes gebraucht hat und auch erfahren hat. Der Herr, der mich versorgt. Und so siehst du schon, dass diese Namen, also ich bin schon bei der zweiten Sorte von Namen, die Yahweh mit drin haben. Diese Namen, die sagen uns was drüber aus, wer Gott ist, wie Gott ist. warum er für mich wichtig ist. Und dieses Yahweh ist diese zweite Zusammensetzungsteil, den wir in der Bibel ganz, ganz oft finden, sogar noch sehr viel häufiger als das El. Und das ist der Name, den Gott sich selbst gegeben hat, wo Gott sich selbst offenbart hat. Wo Gott zu Mose gesagt hat, als Mose gesagt hat, ja, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat? Wie ist dein Name? Und dann sagt Gott zu ihm, ich bin der ich bin. Und da kommt dieses Yahweh her. Yahweh Rapha, der Herr, der mich heilt. Yahweh Nissi, der Herr mein Banner, der Herr mein Sieg, derjenige, der die Flagge über mir hisst. Yahweh Shalom, der Herr mein Friede, der Herr unser Friede. Und so gibt auch noch mehr Namen. Und wir merken, dass dieser Name eben nicht nur eine Bezeichnung Gottes ist, sondern dass es da um das Wesen Gottes geht, um das, wer Gott für mich ist, wie Gott mit mir interagiert. Und dieser Name Gottes, das sind zum Teil Namen, die die Menschen Gott gegeben haben, zum Teil haben wir gerade gemerkt, ist ein Name, den Gott sich selber gegeben hat. Und das ist das, wovon Jesus jetzt sagt, dein Name werde geheiligt. Und deswegen müssen wir uns jetzt, nachdem wir so eine kleine Vorstellung davon bekommen haben, was in den Gedanken Jesu war und was vermutlich auch in den Gedanken der Menschen war, die Jesus zugehört haben, bei dem Namen ist es wichtig, dass wir verstehen, was heilig ist. Und da stelle ich immer wieder fest, dass viele von uns bei heilig eher an so eine Bedeutung denken wie fehlerlos oder gut. Jemand, der alles richtig macht, jemand, der vorbildlich lebt. Ich habe mal nachgeguckt in einer großen Online-Enzyklopädie. Da steht, ein Heiliger ist ein Mensch, der in religiöser und ethischer Hinsicht als besonders vorbildlich angesehen wird. Und ich glaube, viele von uns denken bei Heilige daran. Dann hörst du dann auch solche Sätze wie, ja, ich bin kein Heiliger oder das ist kein Heiliger. Und damit sagen wir aus, ich bin nicht perfekt oder der hat große Fehler. Ich persönlich glaube, dass geheiligt werde dein Name, aber in eine andere Richtung geht. Und das verstehen wir, glaube ich, am besten, wenn wir uns überlegen, was das Gegenteil von heilig ist. Mir geht es jetzt weniger um den Heiligen, sondern um die Eigenschaft heilig. Was ist heilig? Und das Gegenteil von heilig, wenn du dir das anschaust und auch die Verwendung in der Bibel anguckst, dann stellst du fest, das Gegenteil von heilig ist nicht sündig, kann auch sein, aber ist ganz, ganz oft eben gewöhnlich, alltäglich. Ich werde versuchen, euch das ein bisschen näher zu bringen und verständlich zu machen. Wenn wir etwas heiligen sollen, dann sollen wir es als was Besonderes ansehen. Wir sollen es mit Ehrfurcht behandeln. Beispiel dafür, 2. Mose Kapitel 20, Vers 8. Ich habe es euch erstmal im Luther-Deutsch, weil da dieses Heiligen vielleicht auch in unseren auswendig gelernten Sprachformen am ersten vorkommt. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Oder wie es in der Neues Leben Übersetzung heißt, denk an den Sabbat und heilige ihn. Was heißt es? Es gibt 7 Tage in der Woche und einer dieser Tage ist anders als die anderen. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch an diese Kampagne, die Kirchen angestrengt haben, als die Frage war, ob man den Sonntag zu einem normalen Tag macht, wie in vielen anderen Ländern auch, wo man einkaufen kann und wo alle Geschäfte offen sind und so. Und die Kampagne hieß, ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Ohne den Sonntag gibt es nur noch Werktage. Das sind alle Tage gleich. Und ja, man kann das angenehm finden. Ich muss ehrlich sagen, als wir in Israel waren oder auch in Amerika, das hat schon was für sich, wenn du an jedem Tag der Woche nachts um 2 irgendwo einkaufen gehen kannst. Ist praktisch für den, der einkaufen will. Manche von uns arbeiten vielleicht im Einzelhandel. Manche haben vielleicht jetzt schon so einen Job. Im Gesundheitswesen ist es zum Beispiel üblich. Da kannst du ja ins Krankenhaus kommen und dann sagst du, oh, ich habe so Schmerzen. Und dann sagt er, tut mir leid, heute ist Sonntag. Und da verstehen wir schon, natürlich gibt es Berufsgruppen, die am Sonntag arbeiten müssen. Pastoren zum Beispiel. Darum geht es auch nicht, dass dieser eine Tag frei sein muss. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr einen Tag in der Woche habt, der für euch was Besonderes ist. Und das ist dieses Heiligen, dieser Sonntag, wobei streng genommen geht es ja da nicht um den Sonntag, sondern um den Schabbat. Und der Schabbat ist ja nicht der Sonntag, sondern der Samstag. Insofern sind wir also vollkommen falsch unterwegs. Aber der Tag ist auch nicht das Entscheidende. So, manche von uns, die müssen sonntags arbeiten. Die machen ihren Sabbat, ihren Sonntag, ihren freien Tag natürlich an einem anderen Tag der Woche. Aber das, was Gott sagen will, ist, ein Tag in der Woche, der soll für dich besonders sein. Dieser Sabbat, dieser Ruhetag, ich möchte, dass du den einhältst. An diesem Tag sollst du nicht wie gewöhnlich arbeiten. Dieser Tag soll was Besonderes sein. Da geht es nicht darum, dass wir irgendein Regelwerk einhalten müssen oder dass wir bestimmte Zeiten einhalten müssen, sondern es geht darum, dass wir zur Ruhe kommen. Ich habe erst kürzlich mit einem Kollegen gesprochen und der hat mir gesagt, er hatte kürzlich so eine Phase, wo er gemerkt hat, dass er psychisch am Ende seiner Kraft war. Und wir sind jetzt nicht zu intensiv darauf eingegangen und ich möchte ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er da irgendwas falsch gemacht hat, aber ich habe für mich beschlossen, ich möchte nicht an dem Punkt kommen, wo ich so viel mache, dass ich am Schluss ausgebrannt bin, dass meine Seele mit dem nicht mehr klarkommt, was mein Leben mir entgegenstellt. Und deswegen glaube ich persönlich, dass es so wichtig für uns ist, dass wir diese Ruhezeiten haben. Wie du das machst, da bin ich persönlich jedenfalls ganz, ganz flexibel unterwegs. Ich habe das früher so gemacht, dass ich meinen Sabbat über die Woche verteilt habe. In der Zwischenzeit mache ich das anders. Ich glaube, da muss jeder auch seinen Weg finden. Aber was ich wichtig finde, und Gott ist an dem Punkt extrem scharf, wenn du durch das Alte Testament mal durchgehst, dann stellst du fest, dass Gott die Einhaltung des Sabbatgebotes ganz, ganz hoch auf seiner Liste angesetzt hat und dass die Leute, die sich nicht daran gehalten haben, richtig Probleme bekommen haben. Es war eines der Kennzeichen des Volkes Gottes, dass sie diesen Sabbat gehalten haben, dass sie den als was Besonderes gemacht haben. So, deswegen meine Empfehlung an dich, du musst nicht den Sabbat oder den Sonntag, den Samstag, wie auch immer, ganz streng einhalten, wo du bestimmte Dinge nicht machen darfst. Aber was Gott möchte, ist, dass wir diesen Tag besonders halten, dass es ein Tag ist, der für Gott ist, der für Beziehungspflege da ist zwischen mir und Gott. Und dass es eben nicht 7 gleiche Tage in der Woche gibt, dass wir ihn heiligen. So, kleiner Ausflug beendet. Jetzt geht es um den Namen. Wir sollen den Namen Gottes heiligen. Das heißt, dieser Name Gottes soll für uns was Besonderes sein. Die Juden haben dieses Gebot, was durchaus ja in den 10 Geboten auch schon drinsteckt, so extrem ernst genommen, dass sie den Namen Gottes noch nicht mal ausgesprochen haben. Wir hatten vorher diese Namen da, Yahweh, irgendwas oder eben auch nur Yahweh. Und dieser Name Gottes, den Gott sich selber gegeben hat, der war für sie so heilig, dass sie gesagt haben, und Gott hat ja in den 10 Geboten gesagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen oder nicht zu Nichtigem aussprechen, wie wir das übersetzen wollen. Dann haben sie gesagt, wir sprechen den am besten gar nicht mehr aus. Und im religiösen Kontext haben sie dann statt Yahweh, immer wenn Yahweh stand, haben sie Adonai gelesen. Ich denke, das haben wir schon ein paar Mal hier miteinander besprochen, ist auch relativ klar. Was mir jetzt erst wirklich aufgefallen ist, ist, dass das offensichtlich nur im religiösen Kontext so gemacht wird und dass es im Alltäglichen, da hat man nicht Adonai gesagt, sondern da sagt man Hashem, der Name. So, es war jedenfalls ganz, ganz wichtig, dass man diesen Namen nicht ausspricht, weil der viel zu heilig ist, viel zu besonders. Was dazu geführt hat, dass man heute eigentlich auch gar nicht mehr weiß, wie der nun wirklich auszusprechen geht, weil es im Hebräischen ja keine Vokale gab zur damaligen Zeit. So, aber jetzt soll dieser Name für uns was Besonderes sein. Oder, wenn du willst, Gott soll für uns was Besonderes sein. Der Name steht für das Wesen. So, wir sollen Gott nicht als was Normales ansehen. Wir sollen den Namen Gottes als was Besonderes ansehen. Und ich habe mir überlegt, wie können wir uns dem nähern? Wie können wir verstehen, was Gott damit uns sagen möchte? Und erst mal eins aufgefallen. Wie reagierst du, wenn andere Leute schlecht über deinen Ehepartner oder über deine Kinder oder wenn du beides nicht hast, über deine Eltern oder über irgendwas, was dir wichtig ist, wenn sie darüber schlecht reden, wenn sie Witze machen darüber, wenn sie den Namen irgendwie in den Schmutz ziehen? Und ich glaube, das, was Jesus uns damit sagen möchte, ist der Name Gottes. Gott selbst, der soll dir wichtig sein. Der soll in deiner Prioritätenliste ganz oben stehen. Und wenn jemand schlecht über Gott redet, schlecht über den Namen Gottes redet, wenn jemand den Glauben in den Schmutz zieht, dann soll das was sein, was dir wehtut, was dir Probleme macht. Es gibt ein Beispiel davon, wie Jesus was geheiligt hat. Jesus hat den Tempel geheiligt. Ich lese euch das ganz kurz vor. Im Hof des Tempels sah Jesus Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten. Und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen: Schafft alles fort, macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz. Da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift: Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Jesus hat den Tempel geheiligt. Und jetzt verstehe mich bitte richtig. Damit meine ich nicht, dass er die Leute rausgeschmissen hat. Das könnte man ja auch sagen. Er hat den Tempel gereinigt. So wird es ja auch überschrieben. Die Tempelreinigung. Aber das, um was es mir geht, ist nicht das, was Jesus dort getan hat, sondern das, was in Jesus vorgegangen ist. Jesus ist in diesen Tempel reingegangen und hat festgestellt, das sind Dinge am Laufen. Das hat mit dem, wofür der Tempel eigentlich da sein sollte, nichts mehr zu tun. Der Tempel ist zu einem Marktplatz geworden. Der Tempel ist was Profanes geworden. Der Tempel ist was Alltägliches geworden. Das, was die Leute außerhalb des Tempels machen, nämlich kaufen, verkaufen, auf dem Markt handeln und mit Tieren da umgehen und so, das passiert jetzt im Tempel. Aber der Tempel soll doch was Besonderes sein. Der Tempel soll doch was sein, was uns heilig ist, was Abgesondertes. Und deswegen heißt es hier: Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. So, Jesus hat den Tempel geheiligt. Er war für ihn was Besonderes. Jesus hat diesen Tempel wertgeschätzt. Und so sollen wir den Namen Gottes wertschätzen. Er soll für uns was Besonderes sein. Wir sollen Gott wertschätzen. Er soll für uns was Besonderes sein. Wenn über Gott, über den Glauben, über Jesus schlecht geredet wird, dann müssen wir uns nicht künstlich empören, versteht mich nicht falsch. Aber ich hoffe doch, dass wir Gott in der Zwischenzeit so ähnlich geworden sind, dass es Dinge sind, die uns nicht kalt lassen, sondern dass wir sagen: Boah, das tut mir weh. Der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt, übersetzt Luther. Der Name Gottes soll was Besonderes sein. Das, was Gott von uns will, das soll für uns gelten. Wenn jemand einen Wunsch äußert und ich gehe darüber einfach hinweg, dann zeigt es einen mangelnden Respekt dem gegenüber, der diesen Wunsch geäußert hat. Ich sage, du hast mir nichts zu sagen oder das interessiert mich nicht, was du willst. Aber wenn jemand einen Wunsch äußert und ich sage, ich tue das, dann zeigt es, dass ich den, der den Wunsch geäußert hat, respektiere. Und so ist es für uns, wenn wir den Namen Gottes heiligen, dann wollen wir, dass sein Wille geschieht. Kommt ein Stück weiter im Vaterunser dann ja auch vor. Der Charakter Gottes, der Name Gottes, haben wir festgestellt, hat mit seinem Charakter zu tun. Der Charakter Gottes soll sichtbar werden. Die Menschen sollen sehen, wer Gott ist, und sie sollen ihn ehren für all das Gute, was er tut. Und Paulus fasst es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20 so zusammen, dass er sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. So, wir sind Botschafter Gottes. Wir vertreten Gott hier auf dieser Welt. Wenn irgendwo auf der Welt was passiert, wo ein Land schlecht dargestellt wird oder so, dann ist es die Aufgabe vom Botschafter hinzugehen und zu sagen, hört mal, das ist mein Land und ich bin nicht damit einverstanden, was ihr hier gesagt habt oder was ihr getan habt. Wir sind Botschafter, wir sind nach Gott benannt. Wir vertreten seinen Namen, wir vertreten seine Interessen. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass das, was wir tun, auch ein Stück weit auf Gott zurückfällt. Ein Botschafter, der sich, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, nicht vorbildlich verhält, der bringt das Land, was ihn gesendet hat, auch in Verruf. Und auch das ist was, was wir im Neuen Testament finden. Das ist was, was uns Paulus schreibt in Römer Kapitel 2, Verse 21 bis 24, in Auszügen lese ich das. Das heißt, ihr predigt, stehlt nicht und ihr stehlt selbst. Ihr sagt, brecht nicht die Ehe und ihr tut es selbst. Ihr seid stolz auf das Gesetz, aber ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. So steht es in den Heiligen Schriften. Durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf. Durch uns kommt der Name Gottes in Verruf, wenn wir nicht so leben, wie es Gott entspricht, wie es seinem Namen entspricht. Ich nehme euch mal mit ganz an den Anfang. Gott hat den Menschen gemacht. Und wir lesen, dass Gott den Menschen nicht irgendwie gemacht hat, sondern er hat ihn gemacht in seinem Bild oder ihm ähnlich, je nachdem, wie es übersetzt wird. So, als der Mensch gemacht wurde, da war er von Gott gedacht als ein Spiegel Gottes. Wir sollten Gottes Wesen widerspiegeln. Und dann ist das passiert, was wir vermutlich alle wissen. Der Mensch hat sich gegen die Gebote Gottes entschieden. Er hat sich dazu entschieden, eigene Wege zu gehen. Und jetzt ist dieses Bild kaputt gegangen. Jetzt ist das, was eigentlich Gott widerspiegeln sollte, eigentlich nur noch ein Zerrbild dessen, was Gott eigentlich vorhatte. Und dann kommt Jesus, er versöhnt uns und er bringt uns wieder mit dem Vater zusammen. Und jetzt beginnt dieser Prozess, dass das, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hatte und was er gern gewollt hätte, was wir sind, nämlich sein Ebenbild, ein Spiegel seines Wesens, das wird jetzt so langsam wieder gebaut. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Gott ähnlicher zu werden. Und das ist das, glaube ich, ganz fest, was in dieser ersten Bitte im Vaterunser drin steckt. Geheiligt werde dein Name. Dein Name, der soll was Besonderes sein. Du sollst was Besonderes sein. Bei den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, da sollst du was Besonderes sein. Und ich möchte dazu einen Teil beitragen. Ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen deinen Namen als was Besonderes ansehen. Und jetzt kommen wir zu unserer Verantwortung. Jetzt könnte man ja auch denken, naja, wir beten, Gott, dein Name werde geheiligt. Also mach mal, dass es irgendwie passiert. Aber vielleicht hast du schon festgestellt, dass die meisten Dinge hier in dieser Welt nicht einfach so passieren. Gott tut die allerwenigsten Dinge ganz alleine einfach so, sondern typischerweise benutzt er dazu Menschen. Und in diesem Fall benutzt er uns. Und er benutzt uns dazu, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Name was Besonderes ist. Und deswegen finde ich das auch so bezeichnend, dass Jesus diese Bitte ganz an den Anfang stellt. Er hätte ja auch anfangen können, unser Vater im Himmel, kümmere dich um unsere Probleme. Gib uns genug zu essen, lass uns gesund sein, so all die Sachen. Und nachdem ich jetzt das, was mir wirklich auf dem Herzen war, losbekommen habe, ja, und ja, mach dann auch noch so die anderen Sachen, die dir wichtig sind. Aber Jesus fängt genau umgekehrt an. Er sagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Du sollst ganz oben stehen. Du sollst derjenige sein, der gesehen wird. Du sollst für die Menschen um mich herum und für mich persönlich was Besonderes sein. Jesus formuliert es in demselben Kapitel, ein paar Verse weiter, wo es ums Sorgen geht und ums Schätze sammeln und so. Da formuliert er das ein bisschen anders. Matthäus 6, Vers 33. Und ich lese nach der Hoffnung für alle, glaube ich. Ja. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Ich versuche das nochmal in unseren Alltag zu übersetzen. Das, was ich gerade gesagt habe, was Jesus in diesem Vater unser macht, nämlich, dass unsere Bitten nicht am Anfang stehen, sondern dass Gottes Interessen, sage ich jetzt mal, ganz am Anfang stehen. Das kommt hier wieder. Jetzt kannst du ja sagen, ja, aber ich muss mich doch darum kümmern, dass ich genug zu essen habe, dass meine Familie gut geht, dass alles passt in unserem Leben. Das ist doch was, was wichtig ist. Und Jesus sagt, ja, weißt du kannst dich selbst darum kümmern. Du kannst selber gucken, dass es dir gut geht. Du kannst selber gucken, dass es deiner Familie gut geht. Du kannst selber danach gucken, dass alles richtig läuft. Aber es gibt einen zweiten Weg. Du kümmerst dich um meine Angelegenheiten. Luther übersetzt hier, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist dir das Wichtigste, dass Gottes Reich gebaut wird, dass der Name Gottes geheiligt wird, dass das, was Gott will, geschieht. Das steht auf deiner Prioritätenliste oben. Und dann sagt er, und dann wird Gott dir alles geben, was du brauchst. Es lohnt sich mal, diesen Text im Zusammenhang zu lesen. Das, um was es Jesus hier geht, ist, ihr macht euch Sorgen, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt und so. Ich zeige euch einen anderen Weg. Macht euch darüber keine Sorgen. Lasst Gott dafür sorgen. Was Jesus hier nicht sagt ist, und das bitte ich euch auch für nachher zu berücksichtigen, wenn die Körbchen wieder durch die Reihen gehen. Was Jesus nicht sagt und was heute in vielen Gemeinden vielleicht eher gepredigt wird, ist, gib ganz viel in dieses Körbchen rein und dann wirst du ganz viel Segen zurückbekommen, dann wird Gott dich segnen, dann wirst du reich werden und dann wird alles super sein in deinem Leben. Hauptsache ist, du gibst uns dein Geld. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Das mag im einen oder anderen Fall auch so sein. Es gibt Leute, die haben Gott gedient, auch mit ihrem ganzen Besitz. Wir lesen von einem Abraham, von einem Hiob, von einem David, von einem Salomo. Die haben Gott geehrt, haben ihn an die erste Stelle gesetzt und die sind richtig reich geworden. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das, um was es Jesus hier geht, sondern Jesus sagt, wenn du dich um Gottes Sache kümmerst, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du zu kurz kommst, dass es dir nicht reicht, dass du am Ende irgendwie zu wenig bekommst. Das war eine Botschaft, die wir immer wieder versucht haben, unseren Kindern klarzumachen. Du kommst nicht zu kurz. Und zwar nicht deswegen, weil wir als deine Eltern für dich sorgen. Oder, also manchmal war es natürlich auch so, dass wir gesagt haben, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wir versuchen gerecht zu sein. Aber die tiefere Botschaft war eigentlich eine andere. Wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir seine Sache an die erste Stelle setzen, dann kommen wir nicht zu kurz. Dann wird Gott dafür sorgen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Und das ist eine Wahrheit, die wir als Familie immer wieder uns vor Augen gehalten haben und wo wir gesagt haben, wir möchten uns danach richten. Und das ist im Übrigen auch die Bibelstelle, weshalb ihr heute das Problem mit mir habt, dass ich hier bin. Weil das war der Vers, den Gott uns damals gegeben hat, als die Frage war, ob ich diesen Dienst hier in Laubheim anfangen soll. Und dieser Vers, der hat uns seitdem all die Jahre immer wieder begleitet. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Vers und auch diese erste Bitte im Vaterunser einfach zu einem persönlichen Vers oder zu einer persönlichen Bitte für dich machst. Gib Gott und seiner Sache den ersten Platz in deinem Leben und er wird für all das sorgen, was du brauchst. Ob du damit reich wirst, das kann ich dir nicht sagen, aber du wirst alles haben, was du brauchst. Also lasst uns auf Gottes Sache schauen, uns auf ihn ausrichten. Dadurch, dass Jesus diese Bitte ans Anfang des Vaterunsers stellt, bekommt der Rest auch die richtige Ausrichtung. Alles, was danach kommt, auch die Bitten, die wir dürfen für uns selber bitten, aber die bekommen den richtigen Kontext. Und das finde ich eine ganz, ganz gute Sache. Unsere Bitten erscheinen im Licht Gottes. Und wenn es uns ganz tief in uns drin um die Sache Gottes geht, dann werden wir vielleicht um manche Sachen noch nicht mal mehr bitten. Oder vielleicht werden wir um andere Dinge bitten. Vielleicht wird dieses Dein Name werde geheiligt die Art und Weise verändern, wie wir denken, was wir wollen, wofür wir bitten. Und dann werden wir vielleicht auch darüber nachdenken, wie weit bin ich in diesem Prozess? Geht es mir wirklich darum, dass der Name Gottes geheiligt wird? Ist es mir wichtig, dass Gott den Platz bekommt, der ihm gebührt? Wie ist es in unserer Gesellschaft? Wie ist es in unserer Familie? Wie ist es am Arbeitsplatz? Ist mir das egal, welchen Stellenwert Gott da hat? Oder ist es was, was mich berührt? Und da können wir uns ein bisschen dran prüfen. Dein Name werde geheiligt. Dein Name soll was Besonderes sein. Und deswegen für heute so vielleicht ein paar Punkte, die wir mitnehmen können. Dass wir erkennen, wer Gott ist. Dass wir sein Wesen erkennen, diesen Namen Gottes. Vielleicht denkst du auch ein bisschen an die Namen Gottes, die wir da gesehen haben. Und dass dieser Name Gottes, oder wenn du so willst, Gott selbst, dass der dir kostbar ist, dass diese Beziehung zu ihm dir kostbar ist. Dass Gott nicht so ein Anhängsel in deinem Leben ist, sondern dass er das Zentrum deines Lebens wird. Und dann denken wir vielleicht auch daran, dass wir seine Botschafter sind. Und dass wir ihn auf eine würdige Art und Weise vertreten. Dass wir in dieser Welt seinen Namen nicht verunehren, sondern dass Gott auf eine positive Art und Weise dargestellt wird. Und dann schließlich, dass wir ihn an die erste Stelle setzen. Dass wir fragen, Herr, was willst du? Und lass mich damit abschließen. Ich glaube, dass der Wille Gottes für dein Leben das Beste ist, was dir passieren kann. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, dass du den Willen Gottes für dein Leben nicht besser machen kannst. Und deswegen, wenn du möchtest, dass es dir richtig gut geht, dass du das Maximum aus deinem Leben rausholst, dann gibt es eigentlich keinen besseren Weg, als zu sagen, Herr, ich möchte es tun, was du willst. So, wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und wir können das tun, so wie wir es immer tun. Und wir können das Brot nehmen und den Saft nehmen und uns darüber freuen, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat. Was wir auch tun können, ist, dass wir das ganz bewusst so machen, wie es Jesus auch formuliert hat. Ich lese uns das ganz kurz nochmal vor, wie Paulus uns das im ersten Korintherbrief weitergegeben hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So, Jesus bietet uns einen Bund an. Und du kannst zu diesem Bund Ja sagen oder du kannst es bleiben lassen. Du kannst sagen, nee, ich möchte diesen Bund nicht schließen. Aber wenn du diesen Bund schließt heute Morgen, vielleicht ganz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal, dann hast du auf jeden Fall den allmächtigen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde auf deiner Seite. Er ist dein Verbündeter. Und er ist kein so ein Verbündeter, wie wir es heute in der Politik oft finden. Er ist jemand, der fest an deiner Seite steht. Er ist einer, der seine Versprechen einhält. Er ist einer, der seine Meinung nicht alle 5 Minuten ändert. Wenn du diesen Bund mit ihm eingehst, dann hast du Gott auf deiner Seite. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Nach das, was hat was mit dem Heiligen des Namens zu tun. Wenn der Name Gottes, wenn Gott selbst, wenn dieser Bund für dich nur eine Äußerlichkeit ist, nur was man halt so macht, dann heiligst du den Namen Gottes nicht, dann ehrst du den Namen Gottes nicht. Aber wenn du sagst, Herr, ich möchte diesen Bund mit dir schließen und ich möchte deine Anliegen in meinem Leben ganz oben auf die Prioritätenliste setzen, dann kannst du diesen Bund mit Gott schließen und dann lädt Gott dich heute an seinen Tisch ein. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du während dieser Zeit jetzt, wir werden eine Zeit der Stille haben, wenn du auch feststellst, es gibt Dinge, die stehen zwischen dir und Gott, das muss ja noch nicht mal Sünde sein. Vielleicht gibt es Sünde in deinem Leben. Dann bekenn die vor Gott. Oder wenn du sie vor einem Menschen bekennen möchtest, dann kannst du das auch tun. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, wo du mit Gott unzufrieden bist. Wo du sagst, ich verstehe Gott nicht. Da passieren so viele Dinge in meinem Leben, die ich irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Auch da kannst du mit ihm reden. Oder du kannst auch unser Gebetsteam in Anspruch nehmen, die Geschwister mit den roten Bändern, die sind auch jetzt für euch da und ihr könnt auch, während wir jetzt hier das Mahl nehmen, Gebet in Anspruch nehmen. Und ansonsten red einfach mit Gott. Sag ihm, wie es um dein Herz ist. Du brauchst vor Gott kein Theater zu spielen. Ich bete noch und dann wollen wir eine Zeit der Stille haben, wo wir Gott einfach bitten, zu unserem Herzen zu reden. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Angebot machst. Ich danke dir, Herr, dass du auf uns zugekommen bist, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Ich danke dir, Herr, dass du bereit warst, dich mit uns zu versöhnen. Herr, und ich möchte ganz neu dieses Opfer annehmen, was du gebracht hast. Ich möchte ganz neu Ja sagen zu diesem Bund, den du schließen möchtest mit mir. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der so viel größer ist, als ich mir das vorstellen kann. Und dass du gute Pläne hast für mich. Ich danke dir, Herr, dass du uns auch nicht dazu berufen hast, unser Leben allein zu führen, sondern dass du uns in die Gemeinschaft hineingestellt hast und dass wir auch dieses Mahl und diesen Bund nicht alleine feiern müssen, nicht alleine umsetzen müssen, sondern dass du uns Menschen an die Seite gegeben hast, die uns helfen können, die uns unterstützen können, die uns tragen können, da wo es nötig ist. Und auch dafür möchte ich dir danken. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, dass du durch die Reihen gehst, dass du jeden berührst, Herr, dass du jedem begegnest und dass du in uns allen diesen Wunsch schenkst, Herr, dass wir deinen Namen heiligen möchten, dass du für uns was Besonderes sein sollst und dass wir möchten, Herr, dass du geehrt wirst. In unserem Leben und um uns herum. Lasst uns jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir Gott einfach um sein Reden bitten.